Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ganz besondere Folge, eine Premiere im Podcast. Heute nämlich der erste Gast hier, der es schon geschafft hat, zum größten und wichtigsten Turnier im Dart zu kommen, nämlich der PDC WM. Heute bei mir, ihr kennt den Namen sicherlich alle, Fabian Schmutzler. Hi.
Hallo, guten Tag.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden sich auch sehr freuen. Dein Name ist wahrscheinlich jedem schon mal begegnet, der sich mit Dart auseinandersetzt in den letzten Jahren. Vielleicht kurz zu dir. Du hast, wie gesagt, mit 16 Jahren die WM-Teilnahme geschafft. Damals, ja, für viele vielleicht ein bisschen überraschend, denn du hast quasi gleich in deinem ersten Development-Tour-Jahr mehrere Titel geholt auf dieser ja sehr, sehr umkämpften Bühne, auf diesem Zirkel, und hast es dann geschafft, dich auf Platz 2, glaube ich, damals zu qualifizieren direkt. Und auch seitdem immer wieder aufgefallen mit sehr, sehr starken Leistungen. Auf Social Media und Co. war ein bisschen ruhiger um dich. Lass uns vielleicht da mal direkt reingehen, bevor wir zur WM und Co. gehen. Ich habe gesehen bei Instagram, der letzte Post ist schon, glaube ich, 1, 2 Jahre her. Wie ist momentan so dein Stand im Dart? Wie sieht es momentan aus? Spielst du viel? Nimmst du viele Turniere mit? Wie sieht es aktuell aus?
Ja, also ehrlicherweise wird es jetzt wieder mehr zum Glück. Also ja, du hattest recht, ich hatte eine kurze Pause, beziehungsweise auch einfach viele Turniere, wo es nicht so rund lief, beziehungsweise nicht so lief, wie ich das von mir gewohnt war, sagen wir es mal so, und wie ich mir das erhofft hatte. Und deswegen war es da auch ein bisschen ruhiger, da hast du absolut recht. Es dürfte sogar, der Post dürfte auch lange her sein. Ich glaube, der Abstand von dem letzten Post und zum vorletzten Post dürfte auch nochmal ein bisschen sein. Also ich habe schon sehr wenig da gemacht auf Instagram, das stimmt. Hat einfach damit zu tun, ja, wie gesagt, es gab eine kleine Leistung, es gibt Leistungsschwankungen, und das hat dazu geführt, mit halt sowas wie Abitur oder auch Anfang des Studiums, dass der Fokus von jedem Wochenende ein Turnier schon wirklich weggegangen ist. Aber, und das ist das Gute, es kommt jetzt wieder, und ich spiele eigentlich wieder relativ, ja, konstant, fast so gut wie jedes Wochenende, und freue mich auch ehrlicherweise wieder, dass Dart wieder so ein großer Teil meines Lebens aktuell ist.
Das ist sehr schön zu hören, auf jeden Fall aus Fansicht. Wir können auch darauf gerne noch mal ein bisschen eingehen nachher. Ich finde dieses ganze Thema Mindset und was es mit einem vielleicht auch macht, so ein Riesenerfolg so schnell und die ganze mediale Präsenz ist ja ein wichtiges Thema. Bevor wir da reingehen, lass uns gerne mal deinen Weg vielleicht einmal kurz so durchgehen, dass es auch für alle nachvollziehbar ist dann von den Zuhörern. Erzähl vielleicht gerne mal aus dieser Zeit damals mit 16, als du die Qualifikation für die WM geschafft hast. Wie lange hattest du zu dem Zeitpunkt schon Dart gespielt?
Ja, also Dart selber spiele ich seit Dezember 2018. Da haben meine Eltern mir die Scheibe geschenkt. Ich bin dann 2019 Februar in den Verein gegangen. Das ist jetzt schon 6 Jahre her. Oh Gott. Also ich spiele jetzt wirklich schon seit 6 Jahren eigentlich im Verein. Ja, und da war ich dann noch 14, als ich dann da war, und habe dann da angefangen, habe angefangen Turniere zu spielen, Ligaspielsystem kennengelernt. Hab da erste Erfolge gehabt, kleinere Erfolge, hab auf Landesebene gespielt, sowohl Bundeslandebene als dann auch Deutschlandebene. Hab dann mit 16 oder nee, mit 15 meinen ersten DDV-Jugendtitel gewonnen in Flensburg. Ja, und dann war dieses große: ab 16 Jahren darfst du PDC spielen. Das wurde einem schon immer so angeteasert, so irgendwann darf man dann mal ins Professionelle rangehen. Ja, und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ich bin im Oktober 2021 ja dann 16 geworden. Hab dann direkt da gespielt, Development Tour. Und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, es war ein bombastisches Wochenende. Also 2 Turniere gewonnen, einmal im Finale raus, 2-mal Halbfinale, 1-mal erste Runde. Also das werde ich auch nie vergessen. Das kann ich erzählen, als wäre es gestern gewesen. Und habe mich tatsächlich dann auf Rang 2 gespielt, einen starken Teilnehmerfeld, und das hat gereicht, um dann ja ganz oben spielen zu dürfen bei der PDC-WM am Ali Pelli. Das war so der Weg, wie ich mich da hochgearbeitet habe. Auf dem Weg dann ein Sponsoring bekommen, also wurde auch von da und den unterstützt. Habe eh immer Unterstützung von meinen Eltern oder auch von einem sehr, sehr guten Freund von mir gehabt, der immer mit mir mitgefahren ist und die mir da auch ja am Anfang einfach finanziell geholfen haben. Und ja, das war dann durch Sponsoring eigentlich so gut wie gar nicht mehr nötig. Und so hat der Weg sich dann, ist er immer weitergegangen. Nach der WM ging es ja dann auch noch ein bisschen weiter, aber das war schon der Höhepunkt. Absolut.
Das ist eigentlich auch, muss man sagen, beispiellos, deine Story dahingehend. Also, ich verfolge ja auch schon seit Jahren so die Touren und ich glaube, sowas in der Kürze der Zeit, so eine, sag ich mal, Traumstory gab es nie wieder und auch davor nicht. Lass uns gerne mal auf dieses Turnierwochenende, wenn du sagst, du bist da auch gedanklich natürlich noch drinne, kurz reingehen, weil ich finde, und auch als Zuhörer, jetzt kann ich mir vorstellen, man kann sich das ja nicht vorstellen, wie krass das ist, wenn man quasi das erste PDC-Turnier mit 16 spielt und dort direkt so abreißt und dann kurze Zeit später, das sind ja noch nur ein paar Wochen, zur WM fährt. Das ist ja, das geht ja so schnell auf einmal, dass auch natürlich der mediale Rummel dann kommt und das alles. Wie bist denn du auf dieses PDC-Turnier gefahren? Mit welcher Einstellung? Also hast du gedacht, da ist was drin oder ich guck's mir nur mal an? Also wie war denn da so dein Mindset vorher?
Ja, das ist eine eigentlich richtig gute Frage, weil ich sagte ganz ehrlich, ich hatte davon keine Ahnung. Mir wurde nur immer gesagt, melde dich da an, mach das. Ich habe sofort an dem Tag, wo ich Geburtstag habe, mir da einen Account erstellt, weil es hieß, es dauert auch lange und wer weiß, ob du es überhaupt bis da einen Account hast. Habe mich direkt angemeldet und bin dann da mit einem Kumpel hingefahren, mit Jan Menger, der das damals auch noch gespielt. Und ich sagte so, wie es ist, ich wusste gar nicht, dass man sich bei dieser Development Tour überhaupt für die WM qualifizieren kann. Ich wusste, man kann sich für eine Jugend-WM qualifizieren und ich wusste auch, die Top 8 sind da drin. Aber man muss ja auch dazu sagen, das war ja fern von irgendeiner Vorstellung, weil alle, die da gespielt haben, vor allem die Guten, die bald oben sind, die haben ja alle schon ein Wochenende hinter sich gehabt. Das war ja erstes Wochenende 2. Die hatten ja alle schon Punkte bzw. Preisgeld eingespielt. Ich war ja, habe ja von null gestartet quasi. Und bin da einfach reingegangen in das Turnier und war so, okay, ich habe auch gar keine Erwartungen gehabt und ich weiß auch nicht, ob irgendwer Erwartungen an mich gehabt hat. Ich meine, die Leute, die mich verfolgt haben, die wussten vielleicht, okay, der spielt gut, der kann vielleicht mal so ein bisschen weiterkommen, vielleicht schafft er ja mal ein Viertelfinale. Aber dass es so ist, damit habe ich mir überhaupt nicht erträumen lassen, habe davon auch, hatte das nie im Kopf. Und wie gesagt, ich hatte wirklich bis zum letzten Turnier am Sonntag gar keine Ahnung, dass es da um den WM-Platz geht, und zwar um die richtige WM. Ja, das wusste ich gar nicht.
Für viele Spieler ist es ja so, die Development Tour ist ja auch jetzt keine leichtfertige Tour, sondern da spielen die ja alle extrem starke Niveau. Also das ist für viele so ein Ding, dass die in 5 Jahren, sage ich mal, Jugendzeit froh sind, wenn sie einmal das irgendwie schaffen, auf der Development Tour einen Titel zu holen oder ins Finale zu kommen. Also selbst die wirklich guten Leute und ja auch so Leute, ja, die man kennt, wie Van Veen oder so, haben ja da nicht komplett dominiert, sondern haben ja da auch Probleme gehabt, viel zu gewinnen, sage ich mal. Also diese einfach da hinzufahren und direkt so abzureißen, ist natürlich wirklich, wie gesagt, einmalig. Glaubst du, dass das damit zusammenhing, dass das sofort so lief, dass du so wenig, in Anführungszeichen, Ahnung hattest und Druck?
Ja, ich glaube schon. Also, ich habe ja dann auch gemerkt, hatte ich dann irgendwann mal das Jahr darauf. Also, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja das in Anführungszeichen Glück, dass wegen Corona es ja geteilt war. Also, diese ganzen guten Engländer, die mit der Development Tour meistens dominieren, waren ja gar nicht da. Die waren ja alle in England. Ich hatte ja in Anführungszeichen alle Europäer. Gut, da gab es natürlich auch einen Namen, ne? Gerd Nentjes war zur Zeit super. Rusty Jake, der als erstes abgeschlossen hat. Ein Bialecki war da, ein Sonnefeld war da, Nico Kurz war da. Also, es sind schon. Nico Springer war damals, der war zwar noch nicht so gut wie jetzt, aber der war damals auch da. Also, es gibt schon viele Spieler, die auch da was leisten konnten. Aber ja, es lag schon daran, dass ich einfach neu war. Ich kannte keinen, außer die. Und ich glaube, spätestens ab dem nächsten Jahr habe ich dann gemerkt, okay, man wusste schon nach der Auslosung, was auf einen zukommt. Und da hat man sich entweder Gedanken gemacht, weil man dachte, oh Mist, jetzt muss ich ein gutes Spiel bringen. Man hat sich aber auch Gedanken gemacht, okay, den schlägst du eigentlich. Und das ist schon etwas, da kommen wir bestimmt später auch drauf, wenn wir über Thema Kopf und Mindset und so sprechen. Das ist eigentlich von vornherein besser, wenn du gar nicht weißt, wer das ist und einfach so spielst, wie du spielst. Ja? Und das war ein ganz entscheidender Vorteil, glaube ich, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wer da gerade vor mir steht. Und es mir auch ehrlicherweise egal war in dem Moment.
Ich weiß, dass viele zuhören, die selber so Next Gen und solche Sachen jetzt aktuell spielen. Und ich hatte ja auch schon viele Gäste hier bei mir, die da Erfahrungen gemacht haben und auch jetzt auf der Dev Tour und Challenge Tour aktiv sind. Was würdest du sagen aus der heutigen Sicht, was vielleicht der Unterschied zwischen dir damals war und vielen, die jetzt anfangen? Weil ich kenne es so, dass die meisten halt sagen, erst einmal PDC, da sind die Hände noch mehr am Zittern als sonst. Also quasi meistens ist das erste Turnier oder das erste Wochenende ja schlechter als der Standard, den man sonst spielt. Und bei dir war es ja andersrum oder du hast zumindest den Standard, den du sonst spielst, übertragen bekommen direkt. Was glaubst du, woran das liegt? Kannst du da vielleicht irgendwie auch einen Tipp an die Leute, die zuhören, mitgeben?
Ja, also man kann ja immer sehr schwer in andere hineingucken, aber ich glaube, für viele ist mittlerweile auch durch die ganz einfach soziale oder durch die mediale Präsenz durch von der PDC, vom Dart, wissen einfach schon viele, okay, es geht hier um PDC und oh mein Gott, professionell und da darf ich jetzt, da möchte ich mal zeigen, was ich kann. Und es ist auch richtig, man muss auch immer einen Ehrgeiz haben, man muss auch immer von sich selber aus sagen, okay, ich fahre jetzt hier hin, um was zu zeigen. Aber das darf man beim ersten Mal immer nie in den Schatten stellen, nie in den Hintergrund stellen und sich auch mal Gedanken machen, okay, nur weil ich jetzt das erste Mal hier PDC spiele, heißt das nicht, dass ich abliefern muss. Ich würde gerne und das will ja jeder, aber man sollte es das erste Mal genießen. Also, wann kannst du behaupten, dass du einen Sport machst auf ja, professioneller Ebene, auch wenn du keine Tourcard hast, aber du spielst beim Verband, der nennt sich Professional Darts Corporation und da spielst du bei offiziellen Turnieren mit, wo du dich registrieren musst, wo du Startgeld zahlst und auch nicht minder wenig. Und dass man sich einfach dabei diesen Faktor ausmalt, okay, ich habe die Möglichkeit, die ich mir selber gebe, durch aber auch mein Spiel, weil viele da auch hinfahren, weil sie sagen, okay, ich kann das. Ich habe die Möglichkeit, professionell mal zu spielen und diesen Faktor zu sehen, dieses, okay, ich gebe mir mal die Chance, ich gucke mal, wie es wird, sollte man immer nach vorne stellen, anstatt dieses Ding, okay, ich will da, ich muss da jetzt performen, dieses Muss ist ein unfassbar schlechtes Wort, was das Mindset angeht. Man will natürlich immer, das ist klar. Aber man darf sich auch nicht so viel vornehmen für sein erstes PDC-Turnier. Ich meine, wie du es gerade schon sagst, es ist was anderes, ob du ein lokales Turnier spielst oder ob du dann bei so einem Professional Darts Corporation dabei bist. Und ich glaube einfach, dass es bei mir auch so war und den Tipp kann ich mitgeben, dass man einfach es in irgendeiner Form versucht, von Anfang an zu genießen, dass man mal diesen Standard spielen darf und dass da viele Leute sind, die genauso gut, wenn nicht sogar noch viel besser spielen. Und das ist das, worum es gehen sollte, gerade beim ersten Mal. Dass man versucht, die Atmosphäre aufzusammeln und versucht, man sieht auch, das ist ja ein ganz anderer Turnierablauf, viel geordneter als bei so einem lokalen Turnier, viel leiser und das einfach mal aufzusaugen und Spaß daran zu haben, auch es mal versuchen zu können. Und nicht einfach denken, okay, erstes Mal, ich muss jetzt direkt zeigen, wer ich bin, was ich kann und auf mich aufmerksam machen. Weil ich glaube, das ist das, was dann nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, dieser Punkt der zu genießen und auch vielleicht so eine gewisse Dankbarkeit in dem Augenblick zu haben, dass man auch selber da ist und auch hingekommen ist, überhaupt erstmal mit seinem Spiel. Bei vielen dauert es ja auch eine Weile, sag ich mal, da überhaupt erstmal hinzukommen, dass man sagt, man kann da irgendwo mithalten. Das ist ein guter Punkt. Was mich noch interessieren würde, da, um nochmal auf vorhin zurückzukommen, wann du angefangen hast, wie war das? Du bist ja dann extrem schnell, sag ich mal, besser geworden. War das so, dass du von Anfang an, als du quasi die Pfeile in der Hand genommen hast, schon sehr solide gespielt hast? Oder hattest du am Anfang auch erst mal ein paar Monate, wo wenig zusammenlief? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das Talent so groß, dass das direkt lief?
Um Gottes Willen. Nein. Also ich kann mich ja gut erinnern, als ich das erste Mal ins Training gegangen bin bei der Eintracht Frankfurt, da habe ich einen 48er Schnitt gespielt. So, es war das erste Mal, was ich da mal gespielt habe. Und da meinte, da hatte ich halt einen Trainer, der mir viel geholfen hat, viele Tipps gezeigt hat. Und ja, es wurde schnell besser. Ich habe schnell angefangen, Mitte, Ende 50 zu spielen. Ich habe sch schneller angefangen, auch 60 zu spielen. Aber um Gottes Willen, ich habe die Falle nicht in die Hand genommen und war direkt das Supertalent. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei Luke Littler ist, da bin ich ehrlich, der spielt aber ja auch schon, seitdem er mega, mega klein ist, also der spielt ja schon Ewigkeiten, auch wenn man vielleicht sagen kann, gut, bis so 12 du spielst du nicht, weil du wächst noch und richtig Falle werfen, da kannst du vielleicht noch gar nicht. Aber nein, es wie bei jedem, ich habe ganz, ganz schlecht angefangen, beziehungsweise auf einem schlechteren Niveau, als ich jetzt spiele, bin aber dann doch schnell und stetig gewachsen, vom Average her gewachsen, weil ich aber auch einfach auf das gehört habe, was mein Trainer mir gesagt hat. Und das hat mir, glaube ich, auch, was heißt, glaube ich, das hat mir sehr viel geholfen, jemanden an der Seite zu haben, von dem ich denke, der weiß, wie es geht, der kann das und hat mich an seine Tipps und Tricks gehalten und die haben mir auch geholfen.
Wer war dein Trainer da damals?
Auch der heißt Tobias Rolf. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, den kenne ich.
Okay.
Also wirklich, vielleicht kennt ihn jemand, der aus Hessen kommt und schon lange Dart spielt, aber sonst glaube ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auch, dass er hier genannt ist, dass er selber auch die Lorbeeren auf jeden Fall abbekommt an der Stelle. Dann lass uns vielleicht reingehen in den weiteren Weg. Also du fährst zur DevTour, du gewinnst direkt einen Titel, du bist im Finale nochmal, du reißt alles ab, alle lernen deinen Namen auf einmal kennen. Wie ging es weiter die Tage danach? War das passiert? Also auch so von den Reaktionen, Anfragen, Presse, wie auch immer. Also wie war dann so die Woche nach diesem Turnierblock?
Ja, anders. Anders kann ich mal von weg sagen. Ja, also es hat sich schon schnell rumgesprochen. Also gar nicht so, dass ich das wusste. Ich bin dann am nächsten Tag in die Schule. Ich meine, es war ja ein Sonntag. Ich bin am Montag in die Schule. Ich bin morgens um kurz vor 8 auf den Schulhof gelaufen zum Gebäude und da kam schon der Erste auf mich zu, mit dem ich auch sonst in der Schule nie was zu tun hatte. Also mit dem ich auch gar nicht befreundet war. Man kennt sich, aber man hatte nie was miteinander zu tun. Und er hat direkt mir so geglückwünscht für das. Und da war ich so, okay, woher weiß er das jetzt? Ja, weil er hat gar nichts mit Dart am Hut. Das hat super schnell die Runde gemacht. Ich wurde immer öfters angesprochen, der Schule, von Lehrern, von Schülern, natürlich auch Familie und Freunde über meine Eltern, auch natürlich alle Dart-Freunde, die ich damals hatte. Also es hat sich sehr schnell rumgesprochen, weil Zeitungen das veröffentlicht haben, Bilder das veröffentlicht, und auf einmal kamen auch ganz viele Anfragen, ja. Ich kann mich noch super gut erinnern, wie ich mal in der Schule, in der Unterrichtsstunde saß, muss ich gestehen, am Handy saß und mal bei meinen Anfragen geguckt habe und auf einmal in meinen Anfragen bei Instagram FFH, also so der Radiosender aus Hessen, stand. Und das war schon sowas, wo du realisierst, okay, was ist jetzt, was passiert, warum auf einmal, wo kommt dieser ganze mediale Aufschwung her? Also es war schon ziemlich, ziemlich viel, muss ich auch sagen. Ich habe auch versucht, eigentlich alles zu machen, beziehungsweise ich habe eigentlich auch vieles gemacht. Ich hatte direkt dann Montagabend einen Podcast, auch auf Englisch. Das war auch ganz wild, weil mein Englisch ist überhaupt nicht gut, aber ich dachte mir, komm, kannst du mal versuchen. Ja, und es kam halt, die Medien kamen, ne? Es kam das Fernsehen, RTL war bei mir, ZDF war da, und man hat ja einfach Medienpräsenz bekommen. Und ich muss sagen, es gab eine Zeit, da habe ich zu meiner Mama auch gesagt, können wir bitte ein paar Sachen absammeln, wird das zu viel. Nicht, weil ich mich stresst und ich nicht zu Freizeit komme, sondern weil es mich irgendwann mal gelangweilt hat, jedes Mal in der Kamera dasselbe zu erzählen und jedes Mal dasselbe zu machen. Aber gut, ich habe es dann trotzdem durchgezogen. Es gab natürlich auch schöne Sachen. Elmar war damals bei mir, das war super cool. Und ja, es ging dann halt durch dieser mediale Aufschwung, aber das ist, glaube ich, normal, gerade wenn es um einen, ja, Sport geht, der im Kommen ist und dann auch noch so eine Geschichte und dann auch noch in Deutschland. Also das ist natürlich, dass das Wellen schlägt in den deutschen Medien, ist, glaube ich, ja, relativ vorhersehbar gewesen. Zumindest nach so ein, zwei Wochen. Am Anfang habe ich auch damit nicht gerechnet. Also ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ging schon relativ fix, dass die ersten Leute vor der Tür standen. Und ich sage, am Anfang habe ich es auch noch sehr genossen, bin ich ehrlich, auch sowas wie jetzt. Genieße ich vollkommen, dass es immer noch Leute gibt beim Dart, die sagen, hier, ey, hast du Lust, noch was zu machen? Da freue ich mich immer wie ein Schneekönig, weil ich mir denke, okay, man wird immer noch wertgeschätzt, auch wenn das jetzt schon 4 Jahre her ist. Aber es war schon auf eine Art und Weise krass, weil man damit nicht gerechnet hat und es irgendwann auch ziemlich viel wurde, muss ich auch wirklich sagen.
Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wie war so dein Erlebnis mit den Medien so? Also war das immer sehr positiv oder hast du auch da Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, hätte ich vielleicht lieber nicht machen sollen den Termin?
Ja, also bei der Produktion, was zum Ende rauskam, eigentlich nie, muss ich sagen. Es gibt einen Kika-Beitrag von mir, der ist, bevor ich überhaupt dieses ganze Gedöns gehabt habe, wirklich kurz davor, als ich erstmal Bundesliga gespielt. Das sage ich gar nicht böse gemeint, aber das ist ein bisschen peinlich gewesen, so, weil das ist halt Kicker-Format gewesen. Das war wieder dann da, wie der Ben, der hat das damals gemacht, so ein bisschen rumgetanzt ist. Das fand ich so ein bisschen komisch im Nachhinein, aber ja. Aber ansonsten, es war halt auch immer wieder erstaunlich, wie man merkt, dass, naja, viele von diesem Dart, mit diesem Dartspiel auch gar keine, ja, gar nichts anfangen konnten, auch die Leute, die dann bei dir zu Hause waren. Und es ist halt auch immer wieder traurig gewesen, wenn du weißt, du stehst da 2,5 Stunden mit den Medien, mit Kameras, machst viele Fotos, machst viele Interviews, machst viele Videos und am Ende kommt da so ein 3-Minuten-Beitrag raus, wo du so denkst, ja, warum hast du jetzt die Stelle genommen und nicht eine andere Stelle, die viel besser war? Aber nee, das sonst mit den Le sonst habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich habe auch eigentlich keinen Beitrag, wo ich sage, oh Gott, das hätte ich lieber absagen müssen, das war ja ganz schrecklich.
Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du da jetzt so 2, 3 Stunden mit den Leuten redest oder aufnimmst, dass wahrscheinlich die 3 Minuten, die dann sozusagen genommen werden, auch immer in etwa bei allen Medien wahrscheinlich relativ gleich sind,
Ganz genau, ganz
weil die ja
genau.
immer die 2, 3 Fragen für den Mainstream, sag ich mal, Leser haben wollen und alles, was dann so für uns, die jetzt wirklich in der Szene aktiv sind, interessant ist, wahrscheinlich selten dann den Weg in diese Medien findet, ne?
Richtig, ganz genau. Also diese ganze Geschichte jetzt, wo ich gerade erzählt habe mit, dann bin ich da, dann bin ich da, das bin ich da, das habe ich ab und zu mal erzählt, da haben die mich auch erzählen lassen, aber dann war halt, im Video war, ja, und jetzt habe ich mich für die WM qualifiziert. So, ne? Das Einzige von dieser vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten Interviewphase, die dann da reingenommen wurde. Weil es halt aber auch, naja, die müssen einen kurzen Beitrag machen und kann man ihnen auch irgendwo nicht verübeln. Man, die müssen ja das Wichtigste auch einnehmen.
Du hast ja dann quasi mit dem letzten Block der DevTour war ja dann die Quali komplett klar. Und dann geht es ja los, dass du auch selber weißt, okay, ich bin jetzt fest dabei. Wie läuft denn das dann so ab? Also, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht können wir da so ein paar, so ein bisschen Nerdwissen raushauen an die Leute, was mich selber auch interessiert. Wie ist das? Kriegst du von der PDC eine Einladung für die WM dann? Kommt da ein Brief an? Ruft dich jemand an? Wie funktioniert das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall, es kommt eine E-Mail, wo dann halt drin steht, hier, Dear Mr. Schmutzler, bla bla, Sie haben sich qualifiziert für die WM, hier und da. Also irgendwann kommt ja dann erstmal, ne, erstmal muss man halt, kriegt man den Brief, dass man sich qualifiziert hat. Ehrlicherweise bin ich mir gerade total unsicher, ob man da irgendwie zusagen muss erst oder ob man automatisch drin ist, das ist eine Frage, die ich leider überhaupt nicht beantworten kann. Man bekommt aber auf jeden Fall keinen Anruf, man bekommt auch keinen Brief. Also es ist elektronisch alles gewesen. Jo, und dann, gut, es war halt Corona-Jahr, war halt nochmal was anderes, da hat man auch viele Mails bekommen wegen Sicherheit und PCR-Test hier und mit Maske da und bla bla bla. Aber für die eigentliche Teilnahme bekommt man eine Mail, da steht das dann drin, da steht dann auch so ein Players Brief drin, das kennt glaube ich jeder, der schon mal Development Tour oder Change Tour oder ich glaube bei Next Gen ist es sogar auch, bekommt, wo halt Regeln drin stehen, an die man sich zu halten hat, damit man das weiß und bla bla bla. Die gab es natürlich auch für die WM. Ja, und dann gab es halt nochmal, als dann ausgelost worden ist, eine Mail mit dem Timeslot, wann man spielt und ja, das ist es von dieser Formalitätenseite auch dann gewesen. Der Rest war dann wirklich vor Ort erklärt, wenn man dann da im Hotel war, wenn man dann im Shuttle gesessen hat oder dann vor Ort angekommen ist, das wurde dann da geregelt.
Und wann du spielst, wusstest du das schon im Vorfeld, die Terminierung, oder auch erst, wenn es offiziell rausgeben wird an alle Leute?
Nee, auch erst wenn es offiziell rausgegeben wird. Das wird ja immer ausgelost, glaube ich. Ja. Und da kriegst du es dann mit und den Tag danach bekommst du dann die Mail. Ja.
Okay.
Aber nee, das ist leider wusste ich das nicht früher. Also es ist tatsächlich nicht gezinkt, die tun wirklich ziehen.
Und dann vergehen noch ein paar Tage bzw. Wochen, du bereitest dich vor, fährst dann rüber oder fliegst rüber. kommst dann da an und wie jetzt dann weiter? Also wirst du dann da irgendwie, ja, aufgenommen vor Ort? Gibt es dann eine Führung oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man das erste
Ja.
Mal dann als Spieler im Ali-Pally ist?
Ja, also erstmal sind wir ins Hotel gekommen. Es war klar, dass das das Spielerhotel ist. Da waren die meisten Spieler. Das ist nicht Fun Fact dazu. Es gibt sehr, sehr wenige Spieler, die nicht im Hotel waren, entweder weil sie aus der Gegend kommen oder weil sie woanders waren. Und einer dieser sehr, sehr wenigen war Peter Wright, der am Ende das Turnier gewonnen hat. Das fand ich eine sehr coole, einen sehr coolen Fun Fact am Rande. Nee, du kommst im Hotel an. Im Hotel wurde tatsächlich ein Raum gemietet von der PDC, wo die Betten rausgenommen worden ist und zwei Trainingsboards hingetan worden ist. Also das war quasi wie so ein Trainingsraum. Da gab es dann auch so einen Zettel an der Tür, wo du dich eintragen konntest hier. Also maximal halt dann 2 bis 3 bis 4 Leute sollten da drin sein an einem Slot. Und dann hast du dich da eingetragen. Und ansonsten hast du halt einfach für den Tag dann, wo du gespielt hast, solltest du angeben, bei der PDC auch wieder per Mail, wann du den Shuttle nehmen willst. Ich glaube, ich hatte um 19:30 Uhr ungefähr, mein Spiel war angesetzt. Wir sind um 4 losgefahren, also schon um 16 Uhr losgefahren, oder 15:30 Uhr oder so losgefahren. Wir waren irgendwie gegen 16 Uhr dann dort. Ja, der Shuttle-Fahrer lässt sich dann raus, hat noch ein bisschen mit mir gesprochen, aber nicht wirklich irgendwas Formelles. So, und dann kommst du da rein, bist im Hintereingang natürlich, nicht da, wo der Rest ist, wirst dann von da ist dann auch ein Security wieder, der checkt, ob irgendwas dabei ist, bla bla bla. Der führt dich dann durch diese Lokalität durch, das ist ja ehrlicherweise wie so ein Labyrinth da hinten drin. Also da ist enger Raum 1, nach enger Raum 2, nach enger Gasse 3. Also da quetscht du dich manchmal wirklich durch. Ich habe mich manchmal teilweise ohne Spaß gefragt, wie kommt da, also ich bin ja nicht der Dünnste, aber es gibt ja auch viel dickere Dartspieler als ich. Wie kommen die da alle durch? Habe ich ihn wirklich gefragt. Ja, dann bist du dann da in diesem großen Spielerbereich, hast dann da deine Tische, wo du saß, musst dann halt vorher wie aus einer Liste eingetragen, dass du da bist, beziehungsweise da stand einer, der hat dich gefragt, hier, Fabian Schmutzler, mach mal Haken, okay, Begleitperson, Haken, 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 PCR-Test abgeben, zeigen, dass er negativ ist. Und ja, dann kommst du wirklich einfach, da bist geleitet in diesen Raum rein. Hast dann einen großen Raum mit runden Tischen, war das damals bei mir, wo eigentlich jeder Spieler dann so mit seinem Begleitperson einen Tisch hat. Und dann war abgetrennt mit so Stellwänden. Ich glaube, mit diesen blauen Stellwänden, jeder, der schon mal PDC gespielt hat, weiß, glaube ich, welche ich meine. Und da war dann der Trainingsbereich und das Lustige, beziehungsweise nicht lustig, das, was ich ein bisschen komisch fand, in diesen Trainingsbereich rein, der wirklich ein Fußschritt von den Tischen entfernt war. Und wo du auch reingucken konntest, durch eine Tür, durfte dann nur noch der Spieler und eine weitere Begleitperson rein. Das fand ich ein bisschen komisch, aber naja, ich hab's, mir war es ja egal. Und das ist so die Formalität. Du wirst natürlich abgeholt mit so einem Shuttle durch die Stadt gefahren zum Palace, wirst dann mit von jemandem dahin geleitet, wo dieser große Raum ist, wo sich alle treffen, hast dann da auch Bar und alle stehen. Und dann wirst du, ja, bist du erstmal da und darfst dich erstmal einspielen.
War das bei dir die WM, wo gar keine Zuschauer waren?
Nee, zum Glück nicht.
Nee.
Also es waren Zuschauer da, ich durfte aber keine abklatschen. Deswegen war das so auch ein ganz weirder Walk-on im Nachhinein, wo ich wirklich da
Okay.
so durchgelaufen bin und so Hände hoch von wegen, ey, ich würde gerne, aber ich darf nicht. Aber ja, wenigstens durfte ich ohne Maske und mit Zuschauern spielen.
Dann lass uns mal auf das Hotel nochmal eingehen. Das finde ich ja sehr spannend, wenn da die ganzen Spieler drin sind. Wie war das dann so? Frühstück oder auch wenn man da so über die Gänge läuft, da triffst du ja dann die ganzen Leute, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Wie war das für dich so? Also, wie war dieses Erlebnis alleine so vom Feeling?
Ja, das ist krass, sage ich ehrlich. Es war wunderbar. Also das war dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, es kann, also klar, es ist schön, da jetzt zu spielen, das ist auch das Schönste daran, aber dieser Moment auch da einfach mit den Leuten morgens am Tisch zu sitzen, ist schon heftig. Also ich habe mich da wie so ein Fanboy gefühlt, bin ich ehrlich. Ich habe auch ganz viele Fotos gemacht. Paul Lim, Rob Cross, Daryl Gurney, Michael van Gerwen. Gary Anderson, das war, also du kommst morgens dann an in den Frühstücksraum, alle sitzen da so gefühlt. Man sieht auch schon so ein paar Paarungen, so, okay, die zwei sitzen zusammen, die zwei sitzen zusammen, die verstehen sich also besser. Ich hatte dann sehr guten Kontakt mit dem Dimitri Vandenberg, mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden vor Ort. der kann ja auch Deutsch. Später, den Freitagabend dann, weil wir sind Samstag erst geflogen, Freitagabend kam dann auch Shindy an. Mit dem habe ich mich dann auch noch unterhalten abends. Mit dem habe ich mich dann noch abends getroffen. Und noch einem Reporter zusammen haben wir ein bisschen gequatscht. Und es ist schon komisch, würde ich nicht sagen, aber es ist anders und auf eine andere Weise richtig, richtig cool, da runter zu gehen und man sieht die ganzen Stars, die man sonst im Fernsehen sieht, da einfach normal sitzen und frühstücken. Und das Beste für mich war, ich komme in den Aufzug rein, wir fahren einen Stockwerk runter, steigt jemand ein und da steht auf einmal Boris Kretschmer vor dir in Schlappen, kurzer Hose, T-Shirt, der einfach da, ein Mann wie ein Baum, dann einfach reinläuft, sagt Hallo, geht raus, geht erstmal eine Runde frühstücken, so. Also man hat sich schon wie so ein Fanboy gefühlt, bin ich ehrlich.
Ja, das geht oder würde uns allen so gehen, glaube ich, in der Situation. Wie ist denn so das? Das Gefühl, was du da aufgenommen hast vom Miteinander der Leute. Also du hast schon gesagt, so ein bisschen Grüppchenbildung und so, das ist klar. Aber hast du so, ja, ich sag mal, bildlich gesprochen, das Gefühl, das ist wie auf Klassenfahrt, dass alle irgendwie so zueinander gehören oder ist es sonst so ein bisschen eher unterkühlt, konkurrenzmäßig?
Ja, es ist eine gute Mischung, glaube ich. Also die Profis, die Top-Leute, die sich wirklich oft sehen durch viele Turniere, die begrüßen sich schon mal und sagen Hallo und wie geht's dir, bla bla bla. Aber das ist nicht so, als würden die jetzt die ganze Zeit zusammenhängen und irgendwie zusammen noch irgendwie da den ganzen Tag reden. Ist schon viel der Fokus so, man ist unter sich, man ist unter seiner Gruppe oder irgendwie man hat einen sehr guten Kumpel auf der Tour und macht dann sich einen schönen Abend, vielleicht mit seinen Begleitpersonen und eher weniger mit den anderen Spielern. Aber man, die haben sich schon alle begrüßt, wenn du die halt auch an, also wenn du da unten reinläufst und an den Tischen vorbeiläufst oder so, dann sagen die auch mal Hallo, auch wenn die dich nicht kennen. Also das ist schon, ist jetzt nicht Klassenfahrt, dass die alle so alles zusammen machen, aber so richtig verbittert würde ich das auf gar keinen Fall sehen. Die sind da schon alle tiefenentspannt. Und ich glaube, da ist auch nicht der richtige Sport, wo man verbittert irgendwie auf die anderen Leute gucken muss und sagen muss, ey, mit dir will ich jetzt gar nichts zu tun haben, du kannst mich mal.
Nee, man hat ja auch absolut nicht den Eindruck. Deshalb fand ich das bloß spannend, weil manchmal ist es ja so, dass man von außen denkt, Mensch, die sind ja alle eigentlich ganz cool miteinander und dann im Hintergrund sagen sie sich nicht Tag im Fahrstuhl, weißt du, das könnte ja auch sein. Aber es ist ja schön zu hören, dass das dann da auch alles vernünftig abläuft. Im Ali Pally, du hast jetzt gesagt, wie das so ein bisschen ablief da vor Ort. Heißt das, dass du gar nicht vor deinem Spiel irgendwie Probe werfen konntest auf der Bühne?
Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Also ich habe nach meiner Qualifikation auch viel oder für kurze Zeit relativ viel mit Gaga über Instagram geschrieben. Und er meinte zu mir, ich soll auf jeden Fall vorher den Tag mal in Ali Pally gehen und mal gucken, wie es, also mal die Stimmung aufnehmen. Das wollte ich auch machen, durfte ich aber wegen Corona nicht. Das war wirklich blöd. Ich weiß jetzt zum Beispiel von Nico, der jetzt letztes Jahr auch sein Debüt gegeben hat, der durfte das zum Beispiel, der war da. Das wäre Nummer eins gewesen. Nummer zwei, wie gesagt, es war mein erstes Bühnen-PDC. So, und irgendwann während des Einwerfens kommt dann der Offizielle von der PDC auf mich zu und fragt, ob ich mitkommen will auf die Bühne. Die anderen gehen jetzt auch hin. So, und ich hatte keine Ahnung, was er von mir will. So, ich bin natürlich mitgegangen, weil auf die Bühne gehen, warum nicht? Habe aber überhaupt keine Darts mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass es dieses System gibt, dass man sich vorher mit seinen Pfeilen auf die Bühne stellen kann, mal ein bisschen werfen kann. Wusste ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ohne Pfeil da mitgelaufen, war dann auf der Bühne, habe dann gesehen, alles leer, Putzkräfte haben gerade gesäubert und die anderen haben da alles geworfen. Ich kann mich erinnern, Willie O'Connor war da, Ron Mollenkamp, den ich auch schon vorher kannte, und Daniel Lorby. Und irgendwann hatte O'Connor mich dann auch gefragt, ob ich nicht auch mal werfen will. Und ich habe da einfach nur so ein ganz, ganz schüchternes, schnelles No, No, No gesagt. Weil ich hatte aber auch einfach keinen Platz dabei. Ich wusste das nicht.
Deshalb.
Ich stand dann da oben auf der Bühne, hab dann so da rumgeguckt, hab geguckt, was die werfen, dann geguckt auf die Plätze, die leer waren und dann bin ich auch irgendwann mal wieder runtergegangen. Ich hatte ja nichts Besseres zu tun da oben.
Das ist auch eine schöne Anekdote. Das ist dann quasi die Zeit zwischen den Sessions, ne? Zwischen der
Genau,
ersten und der
ja.
zweiten. Weil das ist was ich mich selber mal gefragt habe. Weil ich hatte zum Beispiel neulich auf so einem ja, Turnier hier mit 96 Mann oder was bei uns. Da haben die auch so eine kleine Bühne, wo die dann immer so die Finals der Verliererrunde und der normalen Runde spielen. Und da stand ich auch auf dieser Bühne. Und das war für mich so komisch, weil, also, das ist ja nur eine ganz kleine Bühne, verglichen jetzt mit PDC. Aber alleine dieses Hochgehen, auf dieser Bühne stehen und die war dann auch so beleuchtet, das war vom Gefühl ganz anders, vom Spielen und vom Abstand. Also ich brauchte Zeit, 2, 3 Legs, bis ich mich überhaupt daran gewöhnt hatte. Und deshalb stelle ich mir das echt schwierig vor, wenn du quasi das erste Mal darauf gehst und dann direkt dieses Feeling irgendwie ab dem ersten Dart, der gleich wichtig ist, hast.
Ja, stelle ich mir im Nachhinein auch schwierig vor. In dem Moment habe ich es mir aber ehrlicherweise nicht so vorgestellt. Weiß nicht warum, aber war auf jeden Fall gut, dass ich es nicht getan habe. Aber ich verstehe das ja. Man hat es dann auch schon, muss ich sagen, die Male dann danach, nach dem Ali Pelli, ich habe ja auch auf UK Open dann Bühne gespielt oder auch European Tour. Das war schon was anderes, muss ich sagen. Irgendwie war das beim Ali Pelli noch nicht so krass in meinem Kopf.
Und dann geht es irgendwann los, dass die Leute spielen, die vor dir dran sind. Und dann sagt dir jemand, spielt euch jetzt mal warm oder so, die Jungs vor euch sind jetzt gerade eingelaufen oder wie funktioniert das dann
Ja,
so?
also ja, sobald das Spiel anfängt, bullst du eigentlich erstmal aus hinter der Bühne. Also wenn nicht hinter der Bühne, sondern da, wo der Einwerfbereich ist. Danach kannst du ja machen, was du willst. Also niemand schreibt dir vor, jetzt irgendwie hier, komm, spiel dich mal ein, sondern was passiert aber, sobald der zweite Satz rum ist, egal ob es dann 1-1 oder 2-0 steht, weil das dann die letzte Pause ist, wirst du von dem offiziell mitgenommen und kommst in einen anderen Trainingsbereich, der quasi direkt hinter der Bühne ist. Also du kommst von der Bühne runter, gehst rechts vorbei in diese Katakomben, sag ich mal, wo du in der Pause bist. Und wenn du dann aber geradeaus gehst und nicht rechts vorbei, ist ja die ganze Technik hinter dem Vorhang mit den ganzen Bildern, bla bla bla. Und einfach am letzten Pult von der Technik links vorbei ist immer so ein Extra-Raum. Und da war dann halt nochmal ein Fernseher drin, der zwar nicht an war, aber normalerweise kannst du wahrscheinlich sehen, wie es dann halt da steht und wie die spielen. Und nochmal 2 Trainingsports. Und da wirst du dann hingeleitet. Gut, bei mir war es halt dann eine relativ lange Zeit, weil Lokonda 2-0 geführt hat. Und Lobby dann am Ende hat er 3-2 nur gewonnen, auch im Decider, also in dem letzten Set ja auch, glaube ich, im Deciding Leg. Also es ging ja dann wirklich bis auf die ganze Distanz. Aber ja, du kommst dann in einen extra Bereich, um einfach dann, dass du dann schneller bei der Bühne bist und ja, schon nicht da auch ein bisschen einwerfen kannst.
Und dann geht es irgendwann los. Du wirst dann quasi zum Walk-on irgendwie begleitet, vermutlich. Und läufst dann auf. Wie war für dich dieses Feeling, wenn du da stehst in diesem Spielertunnel, sag ich mal, und dann der zuständige Master of Ceremonies dich quasi aufruft? Was geht da in dir vor in dem Augenblick?
Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also erstmal, man hat ja riesen Vorfreude, muss man ja auch sagen. Man ist aber natürlich irgendwo nervös. Auch ich war irgendwo nervös, sehr klar. Gerade wenn John McDonald auf dich zukommt und irgendwie dich dreimal fragt, wie man jetzt seinen Nachnamen ausspricht und ihm das dreimal sagt, dass man es Schmutzler ausspricht und er dann da vorne steht und trotzdem Schmatzler sagt. Also, das ist ja. Es ist irgendwie wird das so eine Realität, was du die ganze Zeit, wo du die ganze Zeit drauf gewartet hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es eigentlich echt gut hinbekommen, das nicht so krass auf die Nervosität zu schieben, sondern einfach es zu genießen. Da bin ich auch ehrlicherweise, muss ich mir auf die Schulter klopfen, stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, diese Vorfreude und dann Realisierung, dass es jetzt ernst wird, nicht in Nervosität umzuwandeln, sondern in pure Freude und Genuss. Und dann stehst du da, du wirst erstmal gefragt, was sollen die Leute auf die Bühne von dir bringen? Da habe ich halt meinen Case gegeben, dass sie das hochnehmen. Du hattest dann da deine Getränke vorher, die wurden nicht mit hochgenommen, weil, naja, es sind halt da auf der Bühne darf man ja nur Wasser trinken. Gut, bei mir wäre es eh egal gewesen, ich habe nur Wasser getrunken, vielleicht mal eine Cola getrunken in der Aufregung, aber sonst, naja. Ja, dann stehst du da, wirst vorgeleitet, ich war ja der Erste, weil ich ja der Nichtgesetzte war. Und dann stehst du da. Um mich rum wird es laut. Steht auf diesem, erstmal läufst du ja zum blauen Teppich quasi hin. Dann sagst du mit ein paar Abklatschen, du stehst dann da und wartest eigentlich darauf, dass da vorne der Typ, den man aus dem Fernseher kennt, dich aufruft, etwas zu dir sagt, deinen Spitznamen sagt mit einem geilen Schrei zum Schluss und dann deine Musik läuft, die du dir ausgesucht hast. Und dann ab dem Moment bist du einfach wirklich nur noch dabei und denkst dir so: Es geht los. Fertig mit Vorfreude, jetzt Fokus. Und so war das auch. Man steht da, man wartet, bis man aufgerufen wird und es ist ein Moment, so man realisiert in dem Moment vielleicht gar nicht. Entweder man ist da schon so im Tunnel und realisiert gar nichts mehr, oder man realisiert gerade, okay, es passiert jetzt und man ist so überwältigt davon, dass man sofort an nichts mehr denkt. Und so ging es mir.
Und dann gehst du rauf auf die Bühne mit deinem Walk-on-Song und allem drum und dran, siehst die grüne Masse dann unten und hast dieses Feeling. Erzähl mal ein bisschen von dem Gefühl und der Wahrnehmung auf der Bühne. Einerseits so, wie groß das Ganze wirkt und dann vielleicht auch so ein bisschen, wie warm ist es da oben? Man sagt ja immer, die Strahler sind extrem. Wie ist es so vom Klang, wenn die Pfeile aufkommen? Das sind alles so Fragen, die ich mir immer gestellt habe, wie das dann so auf einen selbst wirkt.
Ja, also ich hatte das große Glück, dass direkt vorne in der ersten Reihe eine deutsche Gruppe war, die das auch direkt gehört hat. So, komm, die haben dir halt zugeschrien, und wenn die halt vorne stehen, hörst du die halt schon. Deswegen hatte ich auch direkt Support. Ich habe in die Menge geguckt, ja, irgendwo nach ganz hinten, und habe mir am Anfang auch eigentlich viel auf meine Familie geguckt und auf Jakob, der da daneben saß. Ja, und dann bist du eigentlich da oben, du versuchst das aufzunehmen. Die ist tatsächlich ein sehr, sehr anderer Sound, wenn du da oben stehst von den Darts. Du hörst schon wirklich dieses Klack, hörst du schon, was man teilweise auch im Fernsehen hört, wenn die Audionahaufnahmen nicht gut sind. Also es ist schon viel, viel lauter. Und von der Wärme her, was du meintest, ja, kann ich auch bestätigen. Also es ist schon warm da oben. Mervyn King schwitzt nicht umsonst. Der schwitzt nicht, weil er todesnervös ist, sondern da ist es schon warm. Aber auszuhalten, sage ich wirklich. Also das ist schon wirklich hohes Meckern, wenn man da sagt, oh, das ist so warm, da kann ich gar kein Dart spielen, stimmt überhaupt nicht. Aber es ist was komplett anderes. Du siehst auch links in den Bordes diese Kameras in der Wand. Und wenn du Pech hast und dazu sehr darauf achtest, siehst du auch manchmal, wie die Kamera hoch, ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht, wenn du gerade mal vielleicht auf eine andere Zahl von 20 auf die 19 gehst. Ist zwar eine sehr, sehr kleine Bewegung, aber man hat schon ein bisschen gemerkt. Also ist was komplett anderes, aber ich sag so, dafür ist es wirklich gut, dass diese neuen Datas zum Einspielen, da kannst du ein bisschen klar damit kommen und da wirst du auch warm mit.
Ja, 9 Darts ist ja an sich sehr wenig, aber ich glaube auch, dass die nicht ohne Grund da sind. Wie hast du das Publikum wahrgenommen? Also, wir haben ja jetzt auch oft diese Thematik mit dem Pfeifen und Co. Also generell so die Frage, die ja immer weiter diskutiert wird, auch in vielen anderen Podcasts. Wie weit soll die PDC da eingreifen? Was soll sie machen und so weiter? Auch in den deutschen Turnieren haben wir das ja oft bei der European Tour. Wie war denn für dich? Also wie oft hast du irgendwelche Reaktionen aus dem Publikum aktiv wahrgenommen?
Ja, erstmal zu dem Publikum generell. Ich finde das mega cool, dass es zum Dartsport dazugehört, dass diese ganzen Menschen hinter dir sind und nicht gespannt gucken und leise sind, was passiert, sondern Spaß haben und Atmosphäre schaffen. Bin ich ein kompletter Fan von, finde ich auch immer richtig geil. Natürlich muss man sich übertreiben und ne, aber dass es einem ganz schlecht geht, aber ich finde das System da wirklich gut gemacht. Was ich absolut hasse, und das sagt zwar jeder, aber ich möchte es auch nochmal sagen, ist das dumme Gepfeife, vor allem kommt es leider in den deutschen European Tours vor, wenn, vor allem auch wenn es gegen Deutschen ist, dass da bin ich, das ist der komplett, das ist wirklich dumm. Also tut mir leid, das hat mit mir nichts mehr, das hat nichts mehr mit Fairness zu tun, das finde ich überhaupt nicht cool. Und da muss die PDC eingreifen, da greifen sie auch auf das ein. Man kriegt es ja mit, dass teilweise auch die Corner auf eine Person zeigen, weil sie es mitkriegen. Das zeigt ja aber auch schon, dass man hört, dass man relativ gut von da oben hört. Und darauf jetzt zu kommen, als ich das erste Mal das Publikum richtig gehört habe, ist wirklich, wenn du die ersten zwei Aufnahmen der Triple, die ersten zwei Daten der Triple 20 machst und auf einmal kommt hinter dir so ein oh, und du hörst ein paar Leute aufstehen. Das hörst du wirklich. Das ist beim ersten Mal bei mir so krass gewesen, als ich die ersten zwei drin hatte, dann, ich weiß nicht, in welcher Aufnahme. Aber das ist wirklich, das ist mir beim ersten, beim zweiten Mal aufgefallen. Und dann habe ich es auch irgendwann mal geschafft, in der 80 zu werfen. Und das ist da, wo du was hörst. Wenn es auf einmal dieses, ja, dieser Aufschrei ist. Aber wenn die da ihre Spaß haben, hier Colo Colo und so weiter oder Don't Take Me Home, das bekommst du vielleicht mit, wenn du nicht im Fokus bist, aber ich war wirklich so drin im Spiel, dass ich das wirklich kaum mitbekommen habe. Nur dieses plötzlich lauter werden, das bekommst du mit. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht mitbekommt.
Ja, und so eine 180, die kann dir ja noch keiner mehr nehmen, ne? Generell, das ist ja was, Was bleibt diese Momente auf der Bühne bei der WM überhaupt dabei zu sein, dann eine 180 zu werfen? Du hattest ja auch andere gute Momente, hast ja auch Lex geholt. Verlierst dann am Ende dein Spiel gegen Ryan Meikle, der ja auch jetzt noch viel aktiv ist und der auch Littler so ja mal am Rande eine Niederlage kurzzeitig hatte, bis er dann, ich glaube, seinen 100, weiß ich nicht, 30er Average Set da gespielt hat. Erzähl vielleicht noch zwei, drei Sa Sätze zum Spiel selber, wie, ja, welche Knackpunkte gab es für dich? Wie war dann so dein Fazit auch danach? Also warst du zufrieden mit der Leistung? Ja, wie war das?
Ja, also erstmal, was mir auch, also 180 war richtig geil. Und vor allen Dingen war mein allererster Dart dieses Spiel in der Triple 20. Das hätte mir auch keiner mehr nehmen können. Das werde ich auch nie vergessen. Ehrlicherweise, in dem Moment, also ich habe ja dann das erste Set, um mal ganz kurz das zu sagen, ich hatte keinen Dart auf Doppel. Mikkel hat 3 von 3 auf Doppel getroffen. So, ne? Ich hatte einen Dart auf Doppel, Entschuldigung, ich habe voll gelogen. Im ersten Leck 70 Punkte Rest, Triple 1, Triple 17, dann verpasse ich Doppel 8, er checkt direkt. Und nach dem ersten Set habe ich schon so, ehrlicherweise, ich wollte jetzt sagen, habe ich so gedacht, oh, jetzt wird's eng. Wäre eine Lüge gewesen, ich habe eigentlich gar nichts gedacht in dem Moment. Ich habe einfach gedacht, okay, ich habe mir einfach irgendwie innerlich hatte ich das Gefühl, okay, ja, erstes Set vorbei, okay, war jetzt nicht erfolgreich, aber es geht weiter. Zweites Set habe ich dann ja sogar habe ich dann ein Leck gewonnen, wo ich auch mit einer schönen 180, wo ich eine schöne 180 geworfen habe. Auf meinem Lieblingsdoppel, der Doppel 18, das war auch super. Verliere das dann aber trotzdem 3-1, weil, und das ist so im Nachhinein der Knackpunkt gewesen, ich habe viele gute Aufnahmen gehabt. Ich habe aber auch 2, 3 Mal eine 40er-Aufnahme geworfen. Und zum Beispiel in dem Leck, das war mein Anwurfset, ich mache es 1-1 und dann kommt ein Set, wo ich zweimal so eine 60er-Aufnahme und eine 40er-Aufnahme habe. Und das darfst du dir auf diesem Niveau nicht leisten. Das sind meine 60er, das ist nicht schlimm, aber nicht mit einem 40er zusammen. Das ist eine 100er-Aufnahme, die einfach verloren geht. Das darfst du dir auf einem Niveau nicht leisten. Das war das Set. Und im zweiten Set habe ich ja einfach Glück gehabt, dass er 3 Matches vorbei hat, beziehungsweise vorher im Set habe ich ja auch nochmal ein Leck gehabt, wo ich die große Zahl verpasse. Ich habe einmal bei 117 nach der Triple 20 die große 17 Net getroffen, einmal habe ich bei 9 Punkten Rest die 1 Net getroffen. Also so Sachen, wo du sagst, das darf dir eigentlich nicht passieren. Das ist jetzt nicht der Knackpunkt gewesen. Ich sage jetzt nicht, wenn ich die 117 gecheckt hätte oder die 9, hätte ich das Ding gewonnen. Ich sage, Mikkel war einfach an dem Tag, an dem Moment für mein Spiel da oben zu stark, weil er war ja nicht besser. Also wir haben beide in seinem Average gespielt. Also vom Average her war er nicht besser. Er war einfach in den richtigen Momenten da. Und ich meine, ich mache das 2-2 im letzten Set und er fängt an mit 180, 135 oder 140. Also er spielt 5 perfekte Darts im letzten, im entscheidenden Satz, im entscheidenden Leg für den dritten Satz. Und auch da, ich fange mit einer 136, komme ich hinterher nach der 180, dann wirft er eine 140 und dann kommt meine zweite 40er Aufnahme. Blöder Moment, ja. Wenn ich da nochmal einen hinterher baller, dann sieht es vielleicht anders aus. Er wirft dann auch nochmal. Drei, ne, er hat nochmal welche vorbeigeworfen. Ich bin nochmal rangekommen mit einer 139, das war meine letzte Aufnahme. Aber so einen richtigen Knackpunkt würde ich sagen, gab es nicht. Es gab keinen Moment, wo ich sage, auch wenn ich das gemacht hätte, hätte ich eine realistische Chance gehabt. Ich hätte ein bisschen mehr Glück haben müssen, dass Mieke in den entscheidenden Momenten nicht die Doppel getroffen hat. Und das hat er leider getan. Ich bin ehrlich, ich war kurz enttäuscht danach, aber als ich dann da saß beim Interview mit Elmar und Shorty damals und die mir erzählt haben, dass ich da oben im 89er Schnitt gespielt habe, es hat sich wie alles angefühlt, aber nicht so gut wie 89. Und zu wissen, dass man da oben fast 90 gespielt hat bei seinem ersten Auftritt im Ali Pally, das hat den ganzen Abend, das hat die Niederlage für mich egalisiert. Das war das, was ich wollte, es genießen und ein gutes Spiel zeigen. Und genau das habe ich vom Ergebnis zwar nicht geschafft, aber vom Spielerischen, vom Average und vom Gefühl her habe ich genau das geschafft. Und war mir absolut im Nachhinein das Wichtigste. Auch wenn ich mich, letzter Satz dazu, zu Tode geärgert habe, dass den Tag danach, wo Mieke die zweite Runde gespielt hat gegen Peter Wright, er nur noch 79 gespielt hat. Das hätte er mal gegen mich spielen sollen. Dann hätte ich wenigstens gegen Peter Wright spielen können, ja.
Ja, das ist der Klassiker, ne? Da darf man immer dann ja nicht hingucken, was der Gegner in der nächsten Runde macht. Das ist ja, kennt jeder aus Turnieren, der gegen die ihr spielt. Aber ja, großen Respekt auf jeden Fall für die Leistung. Beim ersten Auftritt, ja, kann man absolut stolz sein. Und vielleicht, um dann den WM-Tag abzuschließen, wie wartet in den Pausen? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr geht runter von der Bühne und seid ihr dann im gleichen Raum oder woanders? Wie ist das?
Ja, du gehst runter von der Bühne und gehst dann rechts in so eine Tür. Und da sind so, ja, so, ich würde es so als weiße Container betiteln. Da bist du dann drin. Da sind die Getränke drin, die du wolltest und die du da trinkst. Da ist ein kleiner Fernseher drin und ein Typ sitzt da drin. Du hast da auch gelegentlich ein Handy, wenn du es da haben willst. Ich hatte mein Handy da auch. Und ja, dann sitzt du da in diesem Monitor und ehrlicherweise, ich finde vom Fernseher dauern die Pausen ja nicht lang, aber auch nicht kurz. Da drin ist das vorbeigegangen wie so ein Schnipsel. Also ich bin da gefühlt kaum reingegangen, saß da für eine Minute und bin dann wieder rausgeschickt worden. Du sitzt, also das ist wirklich unspektakulär, muss ich sagen, du sitzt da einfach, auch nicht schön designt oder so, es ist ein weißer Container, wo ein kleiner Fernseher drin steht mit dem Typ, der da sitzt und du sitzt da auch, kannst deine Sachen trinken, kannst nochmal aufs Klo gehen und wirst dann aber einfach auch wieder von da aus gebeten, zur Bühne zu gehen, einfach.
Okay, da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Aspekte zur WM erstmal drin, aber noch vieles, was mich immer sehr interessiert hat. Also danke, dass du da Licht ins Dunkel bringst. Dann, also WM quasi nach so kurzer Zeit, nach den Erfolgen auf der Dev-Tour, riesiger, idealer Wirbel um dich. Alle kennen deinen Namen in der Dartszene auf einmal. Wie ging es dann weiter nach diesem Spiel?
Ja, nach dem Spiel ging es erstmal zum Glück dann irgendwann auch wieder nach Hause und man war auch irgendwo froh, dass der ganze Trubel vorbei ist. Man hat natürlich dann auch noch immer viel Präsenz gehabt, gerade von Freunden, nicht mehr von Medien so viel. Wobei auch, weil man natürlich irgendwie bei manchen Sachen auch eine Review haben wollte, aber gerade von Freunden, wie es war, Erinnerungen teilen, miteinander reden, bla bla bla. Das kam, war natürlich viel weiterhin. Ich meine, ich hatte ja auch noch Schule zu der Zeit. Ich bin ja trotzdem dann nur wieder in die Schule gegangen und habe da meinen, in Anführungszeichen, normalen Alltag gelebt. Das, was sich vom Data dann halt verändert hat, ist, ich durfte dann bei Sport 1 kommentieren einmal und dann durfte ich auch das Finale, durfte ich bei DAZN dabei sein. Das war auch, also es waren zwei richtig coole Momente. Ich habe es auch sehr genossen. Ich glaube, man merkt auch immer wieder beim Podcast, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne viel redet. Ja, das ist so, das sprudelt so aus mir raus. Und manchmal kann ich gar nicht stoppen. Und manchmal wäre es auch besser, mal weniger zu reden. Aber irgendwie rede ich einfach sehr viel, sehr gerne. Deswegen hat mir das auch ultra Spaß gemacht. Ja, und dann, wie gesagt, Schule ging weiter. Und was das Dart-Technische anging, man hatte sich einen Namen gemacht. Man wurde eigentlich auf jedes Turnier, was man gespielt hat, gefragt nach einem Foto, vielleicht sogar Autogramm. Man hat mehr Instagram-Nachrichten bekommen. Hier kannst du mir sagen, Tipps und Tricks geben. Oder hier, mein Sohn, der braucht Motivation, der ist so alt wie du, kannst ihm mal ein paar Tipps geben, bla bla bla. Also man hat auch viel mehr Nachrichten danach bekommen, von Dart-Leuten her. Und was das PDC anging, ich habe mich dann durch die WM ja sowieso für die UK Open qualifiziert. Da ging es dann auch nochmal weiter. Im März war das, Anfang März. Ich hatte Q-School gespielt, da bin ich ja dann auch leider am letzten Tag im Halbfinale gescheitert. Gegen Christoph Kutschuk hätte ich das Halbfinale gewonnen. Hätte es ja sogar mit der Tourkarte gereicht, beziehungsweise Rusty hätte seinen einen Matchup auf Bull gegen Doby auf der Bühne auch, wenn er den genutzt hätte, hätte ich auch eine Tourkarte gehabt, weil Michael van Gerven ja dann Corona bekommen hat und nicht antreten durfte. Und ja, dann ging es damit weiter. Hab dann erste European Tour Event, konnte ich mich qualifizieren, weil ich auch jemals gespielt habe. Ich bin dann damals nach Riesa gefahren am Donnerstag, habe das erste European Tour Quali gespielt, ich gespielt habe für Riesa und habe es auch gewonnen. Da war super. Und ja, hab dann da das Riesending gehabt, hab dann ja mit erster Runde gegen Gurney raus, aber auch da, dass man wieder gegen jemanden wie Gurney gelost wird, war halt auch wieder pure Glückssache. Man hätte ja auch wirklich, muss man mal so salopp sagen und auch gar nicht böse gemeint, aber ich hätte auch einen loskriegen können, der mich auch niedergemacht hätte, aber nicht ein Daryl Gurney wäre. So, ne? Auch da war wieder eigentlich relativ viel Glück und schöne Momente und so ging es eigentlich weiter, dass ich die Turniere gespielt habe bei der UK Open, wenn ich das ganz kurz aufmachen darf. Wunderbares Turnier, wunderschöne Spielstätte. Ich hatte das große Glück, ich habe immer viel Glück anscheinend, aber ich hatte auch da wieder das große Glück, auf allen drei Boards zu spielen, Bühne 2, Multiboard-Setup und dann große Bühne gegen niemand anderen außer Adrian Lewis.
Oh.
Wo ich mir auch wieder gedacht habe, wie damals gegen Mikkel, ach, das ist ein ganz guter Gegner, den kann man schlagen. Und Louis mir dann einen schönen 107er Average reindrückt und mich 6-0 von dieser großen Bühne wegfegt. Wo ich mir so dachte, Adrian, Warum jetzt? Aber okay, vernommen. Und so ging es das weiter. DevTour gespielt, immer wieder. Und da hat man aber gemerkt, muss ich sagen, was es heißt, auch ja, gegen Engländer zu spielen. Also da war natürlich nicht mehr mein Durchmarsch, sondern ich habe auch mal, ich glaube, ich habe 2 Viertelfinals dann gespielt, war ich aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, viel Lostpech hatte in diesem Dev-Tour. Also das war schon wirklich krass, wie oft ich teilweise ja einfach 2 Tour-Card-Holder an dem Board hatte und bin da, hab oft sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, ich war 10. vom Average her insgesamt nach den allen Turnieren mit einem Durchschnitts-Average von 86 auf der Tour und war in der Liste 33. So, ne? Also das ist schon, ja, nicht so cool gewesen teilweise. Aber so ist es dann weitergegangen. Der Jubel, der Trubel hat erstmal nicht aufgehört, sondern wurde sogar teilweise auf den Turnieren halt noch mehr. Und ich habe dann einfach die Welle geritten, bis es irgendwann ein bisschen bergab ging. Aber bis die Welle noch da war, war es unfassbar schön.
Dann lass uns da gerne mal in das Thema Mindset so ein bisschen einsteigen. Wie gesagt, du hast ja weiterhin PDC-Turniere gespielt und auch die Q-School, glaube ich, in den folgenden Jahren immer gespielt. Wie waren denn so deine eigenen Erwartungen nach dieser WM-Teilnahme? Also hat sich da groß was verändert? Weil es ist ja so, für die Zuschauer, gerade jetzt für die WM gucken, das sind ja erheblich mehr als die, die sich sonst so mit Dart beschäftigen. Da gibt ja viele quasi, die nur zur WM einschalten. Und da ist ja in Deutschland auch gerade, habe ich so das Gefühl, immer die Anspruchshaltung oder das Denken von den Erwartungen her sehr schnell, sehr hoch. Also wenn jemand bei der WM ist, dann erwartet man, Mensch, der muss ja jetzt auch dann Dart-Turniere gewinnen und wieder bei der WM sein und so weiter. Wie bist denn du damit umgegangen? Einerseits von den Erwartungen von außen und andererseits auch, wie haben sich deine eigenen Erwartungen verändert?
Ja, das war auch eine der häufigst gestellten Fragen bei den ganzen Medienbesuchen. Was wird jetzt aus der Dart-Karriere? Ja, strebt man jetzt die große Dart-Profi an? Und ich habe schon von vornherein gesagt, nein. Wenn es kommt, kommt es. Wenn ich irgendwie sagen sollte, ich bekomme jetzt die Tourcard oder so, dann hier, bitteschön, nehme ich. Ich versuche es. Aber es war nie meine Priorität, Dart-Profi zu werden. Und so bin ich auch in die Q-School gegangen. Klar, ich hätte mir die Tourcard geholt. Ich hätte auch die Sachen gespielt, die ich spielen konnte. Absolut keine Frage. Aber ich bin nicht da reingegangen und dachte mir so, jetzt muss es her. Komm, auf geht's. Und mit den Erwartungen, da bin ich so frech und so in dem Sinne gerade mal selbstverliebt und sage einfach, es war egal, welche Erwartungen die Leute an mich hatten. Ich habe sie erfüllt, weil ich wirklich zu dieser Zeit so gut wie alles, wo ich hingefahren bin, gewonnen habe. Was nicht PDC war. Also alle lokalen Turniere. Ich hatte einen Lauf, muss man wirklich so sagen. Beim Hessen habe ich fast jedes Herrenturnier gewonnen. Natürlich auch mal nicht, aber größtenteils schon. Und das sind schon Erfolge, die man nicht nach hinten setzen sollte, weil Hessen ist schon eines der stärksten Bundesländer. Ich meine, wir haben zweimal hintereinander jetzt, letztes Jahr nicht, aber davor die 2 Jahre beim DDV den Meistertitel geholt als Hessen-Mannschaft. Also wir haben schon gute Leute. Und diese Erwartungen, die die Außenleute hatten, habe ich einfach erfüllt, sag ich mal so. Das Einzige, was ich nicht erfüllt habe, war das was von vielen so, ah ja, dann nächstes Jahr wieder WM oder wie. Ja, das war natürlich dann nicht drin. Aber mit den Erwartungen von den anderen bin ich gut umgegangen und von mir selbst. Ich habe nie erwartet, irgendwo hinzufahren und denken, so, du musst jetzt gewinnen. Ich bin hingefahren und dachte, du spielst jetzt bitte dein Spiel. Und meistens hat das auch funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, habe ich dann tatsächlich auch mal die Schule abgeräumt. Habe aber nie gedacht, von mir aus jetzt, du musst jetzt noch besser werden, du musst jetzt noch stärker werden. Jetzt ist die Zeit, um da oben mal anzugreifen und ganz oben zu klopfen. Das war nie der Wille und das wird er wahrscheinlich auch nie sein.
Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, weil ich glaube, für viele, die auch jetzt zuhören, ist es so, alle haben ja irgendwo so den Traum, sag ich mal, irgendwie mal WM zu spielen oder so. Das ist ja für viele so der heilige Gral. Und die meisten würden wahrscheinlich sagen, wenn sie das schaffen, würde sie das nochmal so krass motivieren, dass sie dann alles auf diese Karte irgendwie setzen oder sozusagen noch höhere Ambitionen anstreben. Bei dir sind ja dann ein bisschen anders und du hast ja auch gesagt, jetzt in den letzten Jahren, ihr habt so ein bisschen, ja, wie so ein kleines Tief, kann man sagen. Erzähl gerne mal, wie das dann so ablief. Also, wie kam es dann, dass du selber so ein bisschen, weiß ich nicht, kann man sagen, den Spaß am Dart ein bisschen verloren hast?
Muss man leider am Ende so sagen. Auch wenn ich das öfters mal vor vielen Leuten auch gesagt habe, nee, ich habe den Spaß noch, muss ich ehrlicherweise mir eingestehen, ich hatte ihn teilweise nicht. Wie das gekommen ist, ich hatte das große Ding, das erste Mal, wo es vorkam, ich war dann für die, das ist hier, wie heißt es? Nicht Super Series, Super League. Deutsche Super League, ne, für die WM-Teilnahme dann im Jahr 2022. War ich dann da qualifiziert, beziehungsweise habe den Anruf vom Philipp bekommen, der Leiter der PDC Europe. Und hier, du bist, sie würden dir eine Wildcard geben für die Super League, bist du dabei, bla bla bla. Man hat natürlich damit gerechnet, dass man den Anruf kriegt und hat es auch irgendwo erwartet nach dieser Saison. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe angefangen, mit einem Mentalcoach zu arbeiten, weil ich dachte, beziehungsweise ich habe das Angebot von ihm bekommen. Und habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es noch so ein paar Prozent, die man rausholen kann. Und mentale Sache ist, weiß jeder, der sich mit dem Sport beschäftigt, das Wichtigste. Wenn man keinen klaren Kopf hat, bringt das nichts. Da kann man die beste Wurftechnik der Welt haben. Wenn man den Dart nicht richtig mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Schwung, was auch alles damit zu tun hat, was in deinem Kopf abgeht, nicht richtig wirft, durch den Kopf bedingt, funktioniert es nicht. Und dieser mentale Eingriff, muss ich ehrlicherweise am Ende sagen, hat mir weniger geholfen. Ich hatte eine Phase, wo sich mein Wurf verändert hat. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es einfach passiert ist, was ja auch normal ist. Der Wurf verändert sich durch die Zeit. Und in der Phase wusste ich dann nicht, was ist richtig. Liegt es am Wurf? Liegt es am Mentalen? Liegt es an irgendwas anderem? Ich habe mir versucht, so viele Meinungen wie möglich einzuholen, was am Ende vielleicht auch die falsche Entscheidung war. Das war so eine, würde ich sagen, so eine kleine Fehlerkette von nicht großen Fehlentscheidungen, aber immer wieder kleineren. Und man wusste nie so ganz, wo legt man jetzt Fokus drauf, versucht man wieder so zu werfen, versucht man wieder richtig zu stehen, versucht man wieder andere Gedanken zu haben. Ich habe meinen Kopf auch anders geöffnet, bin anders an dieses Dartspiel herangegangen und das hat mir im Nachhinein einfach leider nicht geholfen. Muss man einfach so sagen. Und wo ich da dieser Super League, ich bin dann auch rausgeflogen, mir ging es wirklich schlecht an diesem Tag. Ich hatte den ersten Tag war noch alles okay. Ich wusste, ich muss nur ein Spiel gewinnen. Habe im ersten Spiel des Tages gegen Schlichting damals drei Matchups vorbeigesammelt. Dann am zweiten Spiel gegen Marvin Koch sechs Matchups vorbeigesammelt. Und spätestens ab dem Spiel wusste ich, okay, kann es eigentlich aufgeben. Und ehrlicherweise, auch wenn das schlechteste Mainz der Welt ist, habe ich auch in irgendeiner Weise. Ich hatte noch gegen Marcel Gerdon gespielt, ein guter Freund. Und ich wusste, für ihn ist es wahrscheinlicher, ich habe ihn nicht gewinnen lassen, auf keinen Fall. Ich habe ja natürlich trotzdem den Ehrgeiz gehabt zu gewinnen. Aber ich sage so, am Ende war es mir bei dem Spiel egaler, dass ich verloren habe. Und diese Super League Teilnahme dann, ja, die hat mir nicht gut getan, weil ich halt einfach da angefangen habe, nicht gut zu performen. So,
Das
und
hört sich auch so
dann.
ein bisschen so an, als wenn so diese, ja, vielleicht Leichtigkeit der ersten Zeit oder der sehr erfolgreichen Zeit dann davor so ein bisschen weggegangen wäre und du ein bisschen zu verkopft dran gegangen wärst dann
Ganz
irgendwann, kann
genau.
man das so sagen?
Das kann man genauso sehen, ja. Ich habe einfach mir zu viele Gedanken gemacht, weil ich auf einmal eine Schwankung drin hatte, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ne, das war mir nicht klar, dass es etwas ist, was völlig normal ist. Und wenn man es anders behandelt hätte, vielleicht auch viel schneller weggegangen wäre.
Umso schöner zu hören, hast du ja am Anfang schon gesagt, dass jetzt der Spaß wieder richtig da ist und dass du
Absolut.
da wieder voll mit, ja, mit der richtigen Energie dann auch an Bord stehst. Mich würde mal interessieren, weil du Littler vorhin noch angesprochen hast, wie du das so einschätzt, weil du bist ja vom Alter her ähnlich, sag mal, unterwegs und du hast auch diesen Riesenerfolg gehabt mit 16 auf der PDC-Bühne. Natürlich kann man das jetzt von den Medien aufkommen und so nicht vergleichen, aber würdest du sagen, dass er das schafft, das jetzt jahrelang aufrechtzuerhalten oder dass auch er in ein gewisses Loch kommen wird? Wie würdest du das so einschätzen?
Das ist eine sehr, sehr faire Frage. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr erstmal vorneweg sehr spannend sein, das zu beobachten, weil ich glaube, dass Luke Littler jetzt ein Maßbeispiel dafür sein wird, wie es für die nächsten großen Talente, die da kommen, so sein wird. Bei Littler bin ich mir so unsicher, weil es eigentlich bei jedem Dartspieler der Fall ist, dass man diese Down-Phase hat. Und da dieser Junge schon so lange spielt, kann es auch wirklich sein, dass er dieses Down schon auskennt. Vielleicht mit 14, 15 Jahren, wo es noch gar nicht aufgefallen ist, dass es ihn gibt, ja. Vielleicht war es da ja schon, vielleicht kennt er das schon. Aber ich glaube, sollte er irgendwann mal dieses Loch fallen, hat er auf der einen Seite hat er bestimmt genug Leute an der Seite, auch Profis so, oder so Leute wie Wayne Mardell oder John Part, die, mit denen er bestimmt auch gute Kontakte hat, die ihm da auch helfen können. Andererseits denke ich aber auch, dass es Luke ein bisschen egal ist, auch wenn er da mal in einer kurzen Phase schlecht spielt. Ich glaube, ihm wird das nicht so krass passieren, dass er jetzt für immer diesen 100er Plus Average spielt. Das mag ich zu bezweifeln, einfach weil ich denke, dass es diesen Menschen, der das leisten kann, nicht gibt. Nicht, weil ich denke, dass es an Luke generell liegt, sondern ich bin einfach davon überzeugt, dass es keinen Menschen gibt, der so frei in seinem Kopf sein kann, dass er sein Leben lang dieses 105er Plus Niveau spielen kann. Das ist eine sehr gute Phase, die er hat, die wird er bestimmt auch noch ein bisschen halten können, aber es wird abflachen, meiner Meinung nach. Er wird trotzdem immer zu einem der Top-Guns gehören in der nächsten Zeit. Und ich glaube wirklich nicht, dass er in dieses Loch fallen wird, weil er da, glaube ich, weiß nicht warum, aber ich glaube, er ist dafür ein bisschen zu abgezockt und es ist ihm auf eine Weise auch ein bisschen egal, weil er jetzt schon alles erreicht hat. Er ist schon Premier League Champion, er könnte es jetzt nochmal werden, er hat die WM gewonnen, er hat die UK Open gewonnen, hilf mir mal, hat er die gewonnen? Ja, ne?
UK Open glaube ich noch nicht, ne?
Die noch nicht, okay, aber andere große Turniere, ja. Ich glaube nicht, dass Luke Littler in ein so großes Loch fallen wird. Und wenn er fallen wird, dann nicht für lange Zeit. Ich habe mir schon jetzt bei der Premier League gedacht, und das ist wieder dieses Thema Erwartung, was du angesprochen hast. Er gewinnt, glaube ich, dreimal hintereinander. Dann fliegt er dreimal hintereinander, kommt er einmal nur ins Finale und zweimal gar nicht erst. Dass man das schon als, oh, jetzt kommt er aber ein Schwanken zählt, zeigt, wie verdammt gut dieser Typ ist. Und jetzt letzte Woche hat er ja wieder den Titel gewonnen und zeigt auch einfach, dass es genauso schnell auch wieder berghoch gehen kann. Deswegen glaube ich, dass dieser Junge wirklich absolute Ausnahme ist. Und sollte es passieren, auch wenn ich nicht glaube, dass er noch fällt, glaube ich, dass es niemals einen Spieler geben wird, der das nicht haben wird.
Also ich würde mir um ihn auch grundsätzlich keine Sorgen machen. Für mich ist bloß so ein bisschen die Frage, ob ihm selbst das so gut tut, diese Titel so früh jetzt schon gewonnen zu haben, oder ob es vielleicht schöner gewesen wäre für seine eigene Psyche, in 4, 5 Jahren erst diese Titel zu holen. Weil das ja auch eine Frage ist, also wie würdest du das einschätzen? Wird es nicht irgendwann langweilig, wenn du jetzt auf die Tour kommst, du räumst alles ab, du ziehst alles durch? Wenn du jetzt nach 3 Jahren, sagen wir mal, jeden Major-Titel gewonnen hast, meinst du, du hast dann da selber noch die Motivation, so voll durchzuziehen?
Ja, Motivation ist das, als du gerade angefangen hast, die Frage zu stellen, habe ich mir schon gedacht, ich werde auf die Motivation gehen. Und die hast du jetzt angesprochen. Das meinte ich mit das, was Luke egal ist. Glaub nicht, dass er die Motivation hat, dass er jetzt immer alles gewinnen muss. Und das meinte ich auch, weswegen er da, glaube ich, nicht so schnell in so ein Loch fallen wird. Weil die Motivation, sage ich ehrlich, glaube ich, ich bin in der Situation nicht, aber ich glaube, sie ist nicht mehr so stark vorhanden, wie wenn man es noch nicht erreicht hat. Das hat man auch gesehen bei seinem WM-Titel, muss man auch sagen. Also wie er sich gefreut hat, als er dann durch diesen finalen Schritt gegangen ist und den Titel auch gewonnen hat, nachdem er im Jahr davor in Anführungszeichen, ganz, 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 ganz großen Anführungszeichen, nur ins Finale gekommen ist, bei seiner ersten Teilnahme. Zeigt, dass diese Motivation gerade in dem Ding, gerade in dem Thema her, schon erreicht ist und ich sehe jetzt bei ihm nicht die große Motivation, dass er sagt, er muss jetzt weiterhin alles gewinnen. Den Ehrgeiz hat er vielleicht, bestimmt, aber nicht die Motivation, das wissen wir alle. Er sagt ja selber von sich, er spielt zu Hause FIFA und Fußball und was weiß ich und da trainiert er fast gar nicht. So, wenn du richtig Motivation machst, gehst du auch anders ran, ist meine Meinung.
Dann lass uns mal von Littler weggehen, aber bei Motivation bleiben. Wie sieht es für dich jetzt aus in Zukunft? Vielleicht kannst du ja mal da auf deine persönlichen Ziele oder Schritte jetzt eingehen, was so geplant ist für dich. Vielleicht eben mal so auf dieses Jahr, was noch so passiert oder passieren soll, bezogen und immer so ein bisschen in die nächsten Jahre hier guckt, wo würdest du gern hin?
Ja, also das Jahr, ich habe jetzt am Wochenende, ist jetzt erstmal das HDV Masters, das ist dieses Abschlussturnier von unserem hessischen Dartverband. Da möchte ich erstmal wieder, naja, mich auch mal wieder, ne, ankommen und zeigen, hier, hallo, ich bin noch da, ne? Ich möchte aber einfach den Spaß nicht verlieren, weil ich gemerkt habe, wie wichtig er ist. Ich gehe montags ins Training. Ich bin mittlerweile ich wohne jetzt in Marburg. Ich spiele jetzt beim ersten MSDC, beim ersten Marburger Sport-Dart-Club. Und es ist eine Bereitschaft, eine Bereicherung für mich, in dieser Mannschaft zu spielen, weil es unfassbar Spaß macht, jeden Tag in der Woche nicht jeden Tag in der Woche, einen Tag in jeder Woche zum Training zu gehen. Und ich merke richtig, dieser Unterschied zwischen hier in meiner kleinen Wohnung Dart spielen und dort Dart spielen. Und ich merke auch den Leistungsunterschied und diesen Spaß, den möchte ich wieder gewinnen, den gewinne ich gerade. Und das ist wirklich ein ehrlicher Spaß, den ich gerade habe. Ich genieße es, da zu sein. Auch wenn ich mal ein Spiel habe, wo es wieder schwankt und wo ich auch mal wieder 60 spiele oder vielleicht sogar noch schlechter auf einmal. Ich habe trotzdem am Ende des Tages Spaß gehabt bei diesem Turnier und das ist mir wichtig. Und alles, was dann dazu kommt, dass ich wieder anfange, Turniere zu spielen. Vielleicht spiele ich auch dieses Jahr mal wieder ein Turnier, wenn es gut läuft. Und ich habe auch noch vor, spätestens bis ich 24 bin, auch nochmal Deftour zu spielen. Auch das nochmal versuchen. Da habe ich ja noch ein paar Jahre. Aber für dieses Jahr ist es für mich erstmal wieder ankommen, weil ich wirklich die letzten 2 Jahre voll auf Pause gedrückt habe oder eigentlich gar, oder wenn ich mal gespielt habe, früh rausgegangen bin und den Spaß verloren habe. Und darum geht es, wieder da anzukommen, der Szene, wieder mit den Leuten zu connecten, wieder Spaß zu haben und wieder in diesen Rhythmus zu kommen, dass Dart etwas ist, was man nicht machen muss, weil man mal gut war, sondern Dart etwas ist, was man liebt, was immer Teil von einem selber sein wird. Und da bin ich gerade auf einem sehr guten Weg und da freue ich mich auch einfach drauf. Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Den Spaß wieder bekommen und öfters wieder Turniere spielen. Wie die Turniere dann ausgehen, ist erstmal nebengestellt, aber dass ich da wieder in den Rhythmus reinkomme, auch wieder mehr zu spielen und mehr Zeit meines Lebens am Dartboard zu verbringen.
Ich glaube, wir freuen uns auf jeden Fall alle da sehr mit dir, dass der Weg in diese Richtung geht. Denn da gehörst du ja auch ein Stück weit hin, würde ich sagen. Also wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn du wieder an Bord bist und wieder öfter bei Turnieren auch der Name zu lesen ist. Du hast das Training jetzt schon angesprochen. Wir haben ja hier im Podcast auch immer so die Idee, dass jeder Zuhörer was mitnehmen kann für sein eigenes Spiel. Und wir haben schon viel zum Mindset, würde ich sagen, heute gemacht, was man sich selber auch durch den Kopf gehen lassen kann. Hast du zu deinem Training irgendwelche Aspekte, die du weitergeben kannst? Also wie trainierst du und wie viel?
Generell glaube ich, sollte man sich nicht übernehmen. Es gibt einfach auch Tage, wo man keinen Trainingserfolg hat, weil man irgendwie, keine Ahnung, man hat einen stressigen Tag gehabt oder es gibt immer irgendwelche Dinge. Man sollte beim Training sein. Man sollte sich nie denken, oh Scheiße, es lief im Training nicht gut, jetzt wird es gar nichts am kommenden Turnierwochenende oder so. Beim Training selbst, ich bin ein Freund von Trainingsspielen. Ich spiele sehr gerne dieses ganz berühmte Spiel 121. Das ist mein absolutes Lieblingstrainingsspiel. Ich spiele sehr gerne 61 auf, nenne ich das immer. Also dasselbe System, nur mit 6 Pfeilen ab 61. Du gehst immer 10 hoch oder wenn du dich auf 1 runter. Ich bin ein großer Fan von Bob's 27. Das ist ein super Doppeltrainingsspiel. Ich bin aber kein so großer Fan, dass man wirklich einfach, wenn man Spaß, also wenn man nicht Profi ist oder so, wenn Profi ist eine andere Sache, aber wenn man einfach ein bisschen besser werden will in seinem Spiel und Training Spaß machen, Training so machen will, dass es Spaß macht, ein paar Trainingsspiele spielen, aber nie zu verkrampft und auch gerne mal, da bin ich ein Fan von, gegen Computer mal eine Runde 501 oder immer am besten einen Trainingspartner zu haben. Das ist wirklich, wenn man einen Trainingspartner hat, der auch noch ungefähr dasselbe Niveau spielt, perfekt, besser geht's nicht. Und das ist das, was ich mitgeben kann. Gerne zu zweit, wenn man allein ist, nicht nur verharren auf ewigen Scoring trainieren oder ewigen Doppeltrainieren. Ab und zu mal ist gut. Es gibt auch viele Trainingsspiele, die gut sind, aber Leute, nur weil jeder, der trainiert, weiß es, du kannst im Training der Beste sein, im Spiel ist es was anderes. Deswegen nicht zu verstarren, Spaß haben, auch beim Training und einfach ein bisschen wild mixen, aber gerne ein paar Trainingsspiele und auch mal gerne 501, wenn es nur gegen Computer ist.
Ich glaube auch, der Faktor Spaß ist da nochmal ganz wichtig, dass du ihn genannt hast. Ich merkte auch bei mir selbst im Training, ich hatte jetzt so eine, die letzten 3 Monate eigentlich, dass ich so 65 konstant gespielt habe. Auch so, ich sehe auch online meine Statistiken und das alles doch von den Spielen und Turnieren. Und habe jetzt so seit 2, 3 Wochen, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, auch wieder so echt viele Spiele unter 60 bei und nicht so ein richtiges Gefühl drin im Arm. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mein Training dahingehend umgestellt. Ich habe sehr viel 501 gegen andere und so gespielt und spiele jetzt auch viel mehr Trainingsspiele, auch manchmal einfach around the clock und solche Sachen, weil ich irgendwie merke, die sind auf den Average gucken so viel und so. Ich muss da momentan so ein bisschen von weg, um den Kopf frei zu behalten. Und ich glaube deshalb dieser Punkt, dass man auch die Sache verändert, immer wieder so, dass sie einem weiterhin Spaß macht und dass es nicht langweilig wird, ist da wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg irgendwie, ne?
Ja, absolut.
Fabian, wir sind am Ende der Folge sogar deutlich länger als sonst jetzt schon, aber es gibt so viele spannende Themen und so viele Fragen, die ich auch hatte. Viele davon konnte ich stellen und danke schon mal an der Stelle für die offenen Antworten. War auch sehr, sehr viel spannend für mich dabei und für alle anderen mit Sicherheit auch. Ich mache es gerne so, dass ich als letzte Frage immer den Aspekt nehme, wenn du selbst dich jetzt treffen würdest, nehmen wir mal den Moment vor deinem WM-Spiel. Aus heutiger Sicht, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
Das finde ich eine super Abschlussfrage. Muss ich aber erstmal ein bisschen überlegen. Also wenn ich jetzt zu mir selbst, in meinem heutigen jetzt zu mir selbst gehen würde vor dem WM.
Genau.
Puh. Ehrlich? Ich würde sagen, mach's genauso, wie du's vorhast. Ich bereue an diesem Tag überhaupt nichts, weil ich weiß, wie es war, weil ich mich gut daran erinnern kann, weil ich absolut zufrieden bin. Es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, das hätte ich besser machen müssen. Tu es so, bleib so gelassen, wie du es dir vorgenommen hast, und dann klappt das. Das würde ich, glaube ich, sagen.
So ein perfekter Schluss, und vor allem auch das Schönste, wenn man das so aus der Nachsicht sagen kann und da so im Frieden ist mit dem Moment und den voll genießen konnte. Dann sage ich dir Dankeschön, Fabian. Ihr
Sehr, sehr
findet,
gerne.
ja, danke auch für die Zeit, wie gesagt, und alle, die jetzt zuhören, ihr findet natürlich unten wie immer auch den Instagram-Kanal von Fabian nochmal verlinkt. Die meisten von euch werden eh schon folgen, aber wer noch nicht dabei ist, gerne mal reingehen und die Sache auch verfolgen. Und dann sage ich danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Und dir erstmal Dankeschön, Fabian, und einen schönen Abend.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, und den schönen Abend gebe ich gerne zurück.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.